Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Phantomvibrieren. Kennen Sie das? Wenn Sie in Ihrer Hosentasche spüren, wie Ihr Handy vibriert, dann greifen Sie rein und stellen fest, Sie haben es gar nicht dabei. Das liegt zu Hause auf dem Küchentisch. Und trotzdem hat sich Ihr Hirn gerade eingeredet, diese vertraute Vibration wahrzunehmen. Das ist dann erstmal lustig, aber dann geraten Sie vielleicht auch schnell in Panik, weil 3 von 4 Menschen in Deutschland entfernen sich niemals freiwillig weiter als 1,5 Meter von ihrem Smartphone, und zwar rund um die Uhr. Ja, was das mit unserem Denken anstellt, wie es unser Gehirn vielleicht auch verändert, wenn wir immer und jederzeit das Handy griffbereit haben, wenn wir rund um die Uhr online sind, darüber hat Martin Korte ein Buch geschrieben. Frisch im Kopf heißt es. Martin Korte ist Neurologe und ich habe ihn in unser Saarbruch-Magazin eingeladen. Guten Tag, Herr Korte.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Ja, es gäbe eine Methode, wie wir unser Smartphone wirklich nie wieder vergessen können, nämlich indem wir es direkt in unser Hirn implantieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber Sie beschreiben, wie alle großen Digitalkonzerne an ja ähnlichem arbeiten. Unser Denken direkt mit Rechnern zu koppeln, also digitale Schnittstellen ins Hirn, elektronische Implantate, Neuroerweiterungen. Da haben Sie etliche Beispiele in Ihrem Buch. Was für ein Implantat hätten Sie gerne?
Ich hätte ehrlich gesagt überhaupt keines gerne, weil ich dem nicht vertrauen würde, was so das Infektionsrisiko angeht. Und ich glaube auch nicht, dass ich davon profitieren würde. Menschen, die von solchen Gehirnmaschinen profitieren würden, sind Menschen, die eine Lähmung haben, die vielleicht nicht mehr sprechen können, die einen Sehverlust haben. Da erhofft man sich, dass man über Implantate quasi auslesen kann, was wir vor ein Wort denken, und eine Maschine spricht die dann für einen. Da gibt es erste enorme Erfolge, aber unsere Gedanken auszulesen, unser Gedächtnis auszuspeichern oder ein Gedächtnis einzulesen, das scheint mir zumindest bisher noch ein vergleichsweise hoffnungsloses Unterfangen, für das ich nicht bereit wäre, eine Operation an meinem Kopf in Kauf zu nehmen.
Das heißt, nicht als die klassische Neuroerweiterung, die wir aus Science Fiction kennen, aber das ist ja genau das, woran eigentlich gearbeitet wird. Interessiert Sie das wissenschaftlich oder sagen Sie, nee, ist alles Schmuh?
Das interessiert mich wissenschaftlich, denn der Grund meines Zweifels hat auch etwas damit zu tun, wie das Gedächtnis in unserem Kopf funktioniert. Denn dadurch, dass unser Gehirn sich verändert und wir hier Anpassungen in unserem Gehirn haben, die Struktur und Funktion verändern, ist es eben so, dass wir, ich sag mal, morgens immer mit einem anderen Gehirn aufwachen, mit dem wir abends eingeschlafen sind, und das macht das Auslesen eben schwierig. Aber das sind natürlich ganz spannende wissenschaftliche Fragen, denn es gibt bestimmte Bereiche, zum Beispiel in der Motorik des Gehirns, wo es schon gelungen ist, zumindest ansatzweise hier die neuronalen Codes auszulesen, weil die relativ einfach sind. Es gibt andere Bereiche, das ist viel komplizierter, da ist es viel verschlüsselter, da kennen wir auch die Ortsangaben im Gehirn nicht, wo wir gucken müssen, um es auszulesen, wo es eben viel schwieriger ist, aber das interessiert mich auch aus wissenschaftlicher Perspektive, aber natürlich auch aus Sicht eines Bürgers, der es nicht gerne hätte, wenn seine Gedanken ausgelesen würden.
Das ist, glücklicherweise mag man vielleicht sagen, bislang Zukunftsmusik. Was aber heute schon Alltag ist, ist, dass wir uns ja trotzdem manchmal so fühlen, als wäre das Smartphone schon direkt mit unserem Gehirn verbunden. Und dem widmen Sie ja auch weite Teile des Buches, was das mit unserem Hirn macht. Und das sind dann eben nicht mehr theoretische, wissenschaftliche Zukunftsfragen, sondern ganz alltägliche Fragen. Warum zum Beispiel ist es so unglaublich schwierig, das Handy nicht permanent in der Hand zu haben? Was hat das mit unserem Hirn zu tun?
Es hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass wir diese Geräte eben auch für die soziale Kommunikation nutzen, also für die sogenannten Social Media. Und die Apps sind so konfiguriert oder werden dafür bezahlt, wie viel Aufmerksamkeit wir ihnen widmen. Und entsprechend ist es so, dass unser Verhalten, zumindest wird das versucht, immer verstärkt wird, indem man Like-Mes kriegt, indem man Nachrichten kriegt, die einem Freude bereiten. Und hier mit der Welt in Interaktion tritt und dafür quasi auch immer Belohnungen erhält. Und darauf reagiert unser Belohnungssystem in unserem Gehirn sehr sensibel, sodass wir uns so nach und nach selber darauf konditionieren, viel, viel häufiger auf Nachrichten zu klicken, als uns dies eigentlich gut tun würde, und eben auch das Handy häufig in die Hand zu nehmen. Es gibt Untersuchungen bei Jugendlichen, dass das oft 2000 Mal am Tag passiert. Das heißt nicht, dass die das jedes Mal anschalten, aber dass die das so oft berühren. Und das zeigt eben auch, wie viel unserer Aufmerksamkeit in diese Geräte hineingeht und eben von anderen Tätigkeiten abgezogen wird. Aber Schuld daran, in Anführungsstrichen, sind kurzfristige Belohnungen und eben Firmen, die auch die Apps so programmieren, dass wir immer wieder in sie hineingezogen werden. Und das hat ein ganz hohes Suchtpotenzial im Gehirn.
Und eben ein immenses Ablenkungspotenzial. Das wäre ja nicht so schlimm, dass wir so oft nach unserem Handy greifen, wenn wir dann damit konzentriert arbeiten würden. Aber ich lese ja auch bei Ihnen, wir brauchen so 12 bis 15 Minuten, um uns überhaupt in eine Sache zu vertiefen. Und wenn dann ständig ein Ping kommt und wir abgelenkt werden, wir reden uns ein, wir würden Multitasking machen. Aber wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, ist das ein großer Irrtum.
Genau. Unsere Gehirne können, wenn die Aufgaben anspruchsvoll sind, kein Multitasking, sondern wir wechseln dann zwischen zwei Aufgaben hin und her. Also eine Nachricht zu schreiben und gleichzeitig jemandem beim Reden zu folgen, heißt, dass man das immer im Wechsel macht. Aber das Gehirn gaukelt einem vor, dass man beides parallel macht, dabei wechselt man. Und in diesem Wechseln zwischen den beiden Szenarien verpasst man, was der andere gerade sagt, oder man verpasst eben den Teil dessen, was auf irgendeinem Video, was man sich gerade angucken wollte, eben passiert. Also das ist unausweichlich. Das andere, was eben passiert, ist, dass man häufig, und auch so sind die Apps programmiert, wenn man sich eine Nachricht anguckt, dass durchs Runterscrollen schon die nächste kommt und man hier dann in die Geräte reingesogen wird. Und wenn man das über längere Zeit, über mehrere Minuten macht, kann man bei der eigentlichen Tätigkeit, bei der man war, ob es Lernen ist oder am Arbeitsplatz, kann man ganz neu wieder einsteigen, und das ist dann enorm ineffektiv. Und es führt auch zu einer viel höheren Fehleranfälligkeit, wenn man hier ständig versucht, zwischen den Tätigkeiten hin und her zu wechseln.
Ein Kapitel widmen Sie auch der Bildungspolitik, wie Bildung besser gemacht werden kann an Schulen. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann heißt das, Sie verdammen jetzt ja nicht Digitaltechnologie, aber wir sollten auch nicht den Fehler machen, auf reine elektronische Plattformen umzusteigen. Das heißt, die Kombination aus analog und digital, das wäre das Optimum?
Das wäre das Optimum. Vor allen Dingen ist entscheidend, dass beides, analog wie digital, sind Lernwerkzeuge, und der Lehrer muss entscheiden, in welchem Lernkontext sollen die Schüler oder Schülerinnen mit welcher Methode lernen. Und was zum Beispiel gut evaluiert ist, dass hier die digitalen Möglichkeiten, gerade auf Tablets, den Schülern viel Interaktionsmöglichkeiten geben. Und je aktiver wir beim Lernen beteiligt sind, umso besser. Aber dann muss man als Klasse wieder zusammenkommen, das gemeinsam besprechen, sich dabei auch ins Gesicht gucken, es kommunizieren, was man gemacht hat, damit sich das Wissen auch vertieft. Und man darf diese Geräte nicht benutzen, um sich über ein Video zeigen zu lassen, wie man das Referat denn hätte halten sollen oder wie was funktioniert, denn dann merkt man sich am Ende gar nichts. Also wichtig, selber aktiv zu bleiben, dafür die digitalen Medien zu nutzen, aber immer auch im Klassenverband zurückzukommen. Und das Zweite, was wichtig ist, der Lehrer muss, auch wenn die Schüler und Schülerinnen in Eigenarbeit selbstständig mit Tablets arbeiten, weiter auch eingeschaltet sein, entweder indem er rumgeht oder indem er sieht, was die Schüler und Schülerinnen machen. Denn was die Programme nicht machen, ist, sie geben einem keine qualifizierte Rückmeldung, warum man möglicherweise etwas nicht gut verstanden hat und warum man welchen Fehler macht. Und da ist auch die Lehrkraft weiter ganz wichtig.
Frisch im Kopf, so heißt Ihr Buch, wie wir uns aus der digitalen Reizüberflutung befreien. Haben Sie ein paar Sofortmaßnahmen, wenn ich merke, Mann, ich kann mich schon wieder nicht konzentrieren? Eine Sofortmaßnahme, was kann ich tun?
Eine Sofortmaßnahme, die man sofort machen kann, ist in den Momenten, wo man sich ganz ehrlich eingestehen muss, dass man das Handy gerade nicht braucht, es entweder ausschalten oder es so weit weglegen, dass man dafür aufstehen muss. Das heißt, bevor man es einschaltet, einmal durchatmen und sich dann bewusst entscheiden, will ich jetzt wirklich was nachgucken, was wichtig ist? Also ich zum Beispiel habe abends mein Handy in einem anderen Raum. Ich sitze also irgendwo, wenn ich jetzt abends was nachgucken möchte, sei es das Ergebnis eines Bundesligaspiels oder irgendwas, dann muss ich dafür aufstehen und dahin gehen, und das überlege ich mir gut. Das heißt, man muss versuchen, gegen diesen gewohnheitsmäßigen Griff anzugehen, indem man eine Distanz zwischen sich und dem Gerät schafft, entweder indem man es ausschaltet oder es eben woanders hinlegt. Ist auch gut, wenn es nicht im Blickfeld ist, denn im Handy selbst ausgeschaltet, was im Blickfeld liegt, hat noch eine ablenkende Wirkung. Also das ist, glaube ich, eine Maßnahme, die wir sofort machen können. Das andere ist soziale Konventionen. Bei uns ist es zu Hause so, bei den Essenszeiten liegen nicht die Handys am Tisch in der Hand, werden noch nicht benutzt. Auch wenn man gemeinsam irgendwo essen geht, ist es halt wichtig, dass man hier vorher ganz klar vereinbart, so komm, jetzt müssen wir was Wichtiges verfolgen oder können wir jetzt ohne, und wenn man ohne kann, ausschalten und sich auf das Gespräch mit anderen Menschen freuen, konzentrieren, ist auch deutlich entspannter, als wenn man immer hin und her wechseln muss. Und das sind, glaube ich, so einfache Maßnahmen, die man ohne viel Aufwand einführen kann, besser zwischen On und Offline zu unterscheiden.
Martin Korte sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über sein Buch gesprochen, Frisch im Kopf, wie wir uns aus der digitalen Reizüberflutung befreien. Das ist bei DVA erschienen und kostet 24 Euro. Und Herr Korte, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.